The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag und zwar Freitag, der 20. Dezember.
Herr Scholz, Ihre Regierung ist eine Gefahr für die Demokratie.
Ich sehe die Demokratie und auch bestimmte Freiheiten in Gefahr, wenn wir uns nicht zusammenfinden.
Ist die Demokratie vielleicht sogar schon in Gefahr, wenn Wahlen behindert werden?
Überall Apokalypse, Politiker, Medien, besorgte Menschen, wohin man blickt. Das Jahr der Entscheidung, Schlagzeile Business Insider mit Blick auf 2025. Sie alle wähnen ein Ende von Ordnung und Demokratie und den Beginn von Chaos und wildesten Kapriolen in der Weltpolitik. Also nichts Gutes, was da kommt. Man muss schon sehr optimistisch veranlagt sein, wenn man unbeschadet den Wechsel von einem zum anderen Jahr überstehen möchte. Aber, und das ist meine Prognose, für 2025, das Jahr könnte ein Jahr der Stabilität werden. Zumindest relativer Stabilität, relativ stabiler als dieses und das vorangegangene Jahr. Die Welt wird, und das ist meine These, eben nicht aus der Verankerung gerissen, sondern findet zurück zu einer neuen Art von Ordnung. Erstens, in Deutschland steht ein Regierungswechsel bevor. Sollte Friedrich Merz an die Macht kommen, dann wird dieser schrille, zuweilen schrille Kandidat Merz verschwinden, der Olaf Scholz erst kürzlich so derbe anging.
Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Und es wird der staatstragende CDU-Kanzler in der Tradition von Kohl und Merkel hervortreten. Bei Sandra Maischberger konnten wir schon eine kleine Preview davon bekommen. Das Kantige trat in den Hintergrund und Maß und Mitte gewannen die Oberhand. Schuldenbremse wird nicht angefasst, vorerst nicht.
Wir haben europäische Vereinbarungen. Gerade ist heute am Tag die französische Regierung auseinandergebrochen.
Absolut.
Frankreich hat eine enorm hohe Staatsverschuldung. Wir haben eine gemeinsame europäische Währung, die wir stabil halten müssen. Da kommen jetzt so viele Themen zusammen. Mhm. Da ist auch das Thema Schuldenbremse, ganz offen gestanden, es ist mir zu klein. Wir müssen das etwas im größeren Kontext sehen, was wir zurzeit erleben.
Mit Werten um die 30% hat die Union wieder die Nase vorn. Ein Friedrich Merz sieht darin nicht nur einen persönlichen Sieg, sondern eben auch einen Auftrag zu Seriosität und Verbindlichkeit. Und das ist genau das, wonach sich die Menschen nach dieser Achterbahnfahrt der Ampeljahre sehen. Stabilität und keine Experimente. Der erfolgreiche Slogan von Konrad Adenauer, der könnte auch für diesen Wahlkampf gelten. Der SPD-Kampagnenexperte Matthias Machnick hat das Motto für diese Beruhigung, für diese Selbstberuhigung der deutschen Politik schon mal vorgegeben.
Gut regieren wird ein Wahlmotiv sein und mit wem ich das parteipolitisch verbinde und mit welcher Konstellation ich das verbinde. Einfach gut regieren.
Der zweite Grund für mehr Stabilität, den liefert Donald Trump. Das Machtvakuum in den USA, es ist entschieden, deutlich zu seinen Gunsten. Er hat es nochmal geschafft. Fakt ist, die Amerikaner wussten ziemlich genau, was sie tun. Nachdem Trump der 45. Präsident war, wird er nun der 47. Immerhin. Über 2,3 Millionen mehr Menschen an absoluten Stimmen holte er gegenüber Kamala Harris. Das ist ein klares Votum, das zählt. Und damit dürfte die Polarisierung in Amerika ihren Höhepunkt erreicht haben. Wir erleben nicht das Ende der Demokratie, sondern Demokratie bei der Arbeit. Es ist ihre vornehmste Aufgabe, den Volkswillen zu erfassen, zu bündeln und dann einen friedlichen Machtwechsel herbeizuführen. Wichtige Teile der amerikanischen Wirtschaft, der Finanzsektor zum Beispiel oder auch die technologischen Eliten im Silicon Valley versammeln sich bereits hinter Trump, nicht in Bewunderung, aber aus Pragmatismus. Und Trump, er schaltet einen Gang runter. In einer Pressekonferenz diese Woche erst sprach er über die Ukraine. die der Brotkorb der Welt sei, wegen ihrer Getreidelandwirtschaft. Und Trump will eines, ein Ende des Krieges. Es habe schon, sagt er, ein bisschen Fortschritt gegeben, worin genau, sagt er nicht.
We're trying to get the war stopped, that horrible, horrible war that's going on in Ukraine, with Russia, Ukraine. We're going to, we've got a little progress. It's a tough one, it's a nasty one.
Vielleicht wird Trump in der zweiten Amtszeit uns alle erstaunen und findet sogar eine Lösung mit dem Kreml. Jedenfalls ist er gewählt worden, nicht um die Welt in den Wahnsinn zu treiben, sondern um Stabilität wiederherzustellen. Der Weltpolizist USA ist zurück auf der Bühne. Und von hier kommen wir zum dritten Punkt, der die Wogen der Weltpolitik zumindest ein bisschen glätten könnte. Es ist nämlich die Erkenntnis des Jahres 2024, dass Kriege sich nicht lohnen. Diese Lernerfahrung von Putin und auch von Xi Jinping in Peking ist dieselbe, die die Amerikaner zuvor gemacht haben. In Afghanistan. Wir denken an den sehr unrühmlichen Abschied aus Kabul. Der Versuch, fremde Länder und Kulturen mit vorgezogener Kalaschnikow zu dominieren, der kann nicht gelingen. Das militärische Abenteuer in der Ukraine hat Putin weder den schnellen Sieg noch eine weltweite Reputation als genialer Kriegsfürst gebracht. Und für China bedeutet das viel. Denn hier kann China lernen, dass eine Invasion auf der Insel Taiwan mehr Nach- als Vorteile bringen würde. Wer mit dieser Welt Handel treiben möchte, also auch mit dem Westen, mit Europa, den USA, kann nicht mit derselben Welt über Kreuz liegen. Der alte naive Sponti-Spruch könnte also im besten Falle die Leitlinie für das Jahr 2025 werden. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht mehr hin. Fazit: 2025 kann natürlich auch ganz anders werden, das schon. Aber die Zeichen der Zeit stehen nicht auf Sturm, sondern auf Beruhigung. Und die Apokalypse fällt aus. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Pionier-Herausgeberin Dagmar Rosenfeld analysiert mit Weltreporter Robin Alexander in ihrem gemeinsamen Podcast Machtwechsel die Wahlprogramme der Parteien. Auszüge hören wir gleich.
Interessanterweise traut sich die SPD nicht mehr, die Abschaffung des Ehegattensplittings ins Programm zu schreiben. Das ist zwar SPD-Ideologie, aber passt nicht zur Wirklichkeit der SPD-Wähler.
Anne Schwedter an der Wall Street sieht für uns auf die Kurse nach dem großen Abverkauf am Mittwoch. Und wir hören von einer besonderen Freundschaft in Berlin, die uns zeigt, dass Alter nur eine Zahl ist. Und dann salutieren wir Tom Cruise für eine sehr besondere Auszeichnung.
Fritze Merz erzählt gern Tünkram.
Der Kanzler verulgt im ZDF den Namen des CDU-Herausforderers. Und Markus Söder aus Bayern, ja sonst nicht schüchtern im Austeilen, findet das nicht ganz so witzig.
Es ist ein Zeichen von Hilflosigkeit, aber auch von Respektlosigkeit, solche Fouls zu machen. Ich kann nur eines sagen, Olaf Scholz ist kein Vorbild mehr für die Demokratie. Und ist der peinlichste Bundeskanzler, den unser Land je hat.
Der scharfe Ton ist also gesetzt für diesen Wahlkampf. Und ich glaube nicht, dass die Akteure sich damit einen Gefallen tun. Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander werfen heute Morgen einen Blick auf die Inhalte.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister.
Ich habe viele Entscheidungen getroffen und viel Kritik ausgehalten.
Wer regiert Deutschland?
Dem Bundeskanzler entgleitet mittlerweile das eigene Land.
Machtwechsel
mit Dagmar Rosenfeld von The Pioneer
und Robin Alexander von Welt.
Wöchentlich sezieren Dagmar und Robin auf thepioneer.de fachkundig und lebhaft das Geschehen im politischen Berlin. Diese Woche haben sie die Wahlprogramme unter die Lupe genommen, mit denen die Parteien die Menschen überzeugen möchten. Hören wir doch mal hinein.
Die Erkenntnis der Woche.
Die entnehmen wir dieses Mal den Wahlprogrammen. Wir haben in die von SPD, CDU, Grünen und FDP geblickt. Und zwar unter folgenden Kriterien. Was uns überrascht hat, was gefehlt hat und welcher Satz in der Wahlkampfprosa der lustigste ist. Also Robin, du fängst an und lass uns auf die SPD schauen. Robin, was hat dich da überrascht?
Wir haben ja mit dem Bundeskanzler oft gesprochen über Waffenlieferungen für die Ukraine und er hat uns ja sehr direkt vermittelt, öffentlich und auch in anderen Formaten, dass wir Journalisten das ganz falsch machen, wenn wir nach einzelnen Waffengattungen oder sogar nach Waffen fragen. Weil, so das Argument, damit brächte man nur die Ukraine in Verlegenheit und das würde sich ein amerikanischer Journalist niemals trauen und das wäre alles ganz töricht, den Bundeskanzler so in Verlegenheit zu bringen. Also nach dem Motto, wer nach Taurus fragt, ist doof. Und jetzt liest man in diesem Programm, ich zitiere, Ausrüstung mit Besonnenheit und Augenmaß, denn für uns gilt, dass Deutschland und die NATO nicht selbst zur Kriegspartei werden. Darum stehen wir zur Entscheidung von Bundeskanzler Olaf Scholz, den Marschflugkörper Taurus aus den Beständen der Bundeswehr nicht zu liefern. So. Also der Taurus, den wir hätten noch niemals nennen dürfen, den nennen die jetzt selber. Und da muss ich schon sagen, das ist schon eine Unverschämtheit.
Und Robin, was fehlt?
Interessanterweise traut sich die SPD nicht mehr, die Abschaffung des Ehegattensplittings ins Programm zu schreiben. Das Ehegattensplitting ist eine in SPD-Funktionärskreisen sehr populäre Forderung, weil SPD-Funktionäre beide früher Lehrer waren und das Gleiche verdienen. Bei SPD-Anhängern gibt es aber die Kombination Industriearbeiter und Friseurin oder Industriearbeiter und Kindergärtnerin. Und dann haben die beiden Ehepartner sehr unterschiedliche Einkommen und werden durch das Ehegattensplitting krass bevorzugt. Deshalb ist die Abschaffung des Ehegattensplittings zwar SPD-Ideologie, aber passt nicht zur Wirklichkeit der SPD-Wähler. Und deshalb haben sie sich es geschenkt, es auszusprechen. Also das Wort Ehegattensplitting taucht nicht mehr auf, sondern dafür gibt es die Formulierung, ich zitiere, für Paarfamilien die bereits eingeleitete Überführung der Steuerklassenkombination 3/5 in das Faktorverfahren der Steuerklasse 4 umzusetzen. Zitat Ende. Und ich glaube, dieser Satz aus dem Wahlprogramm dürfte es nicht auf ein Plakat schaffen, oder?
Da bin ich mir sehr sicher, dass, obwohl wir hatten ja auch schon Fedit wie Google, das war die CDU für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben oder so ähnlich hieß das.
Ja, guck mal, du hast es dir gemerkt, hat funktioniert.
Siehst du?
Schöne Grüße an Peter Tauber, wenn er zuhört.
War das jetzt schon der lustigste Satz, Robin?
Nee, der lustigste Satz hat auch mit Familien zu tun. Ich zitiere, Familie, das ist dort, wo Menschen aufeinander Acht geben und füreinander einstehen wollen. Familie heißt verbunden und geborgen zu sein. Familie, dahinter steckt ein Wertesystem aus Verantwortung, Fürsorge, Liebe und Respekt. Familie fängt uns auf, gibt uns Schutz, Kraft und Mut für die manchmal raue Außenwelt. Auch unsere Demokratie ist in der Familie angelegt, denn im Familienrat werden alle gehört, alle haben eine Stimme. Und das ist eine Definition von Familie, die ohne ein meiner Meinung nach entscheidendes Wort auskommt. Kinder oder Eltern. Menschen, die aufeinander Acht geben und füreinander einstehen wollen. Das gilt auch für uns beide.
Robin, wir sind Familie.
Oder die Innenverteidigung von Schalke 04. Oder Dagmar Rosenfeld hat die CDU gezogen. Was hat dich überrascht, Dagmar?
Du, was mich überrascht hat, ist, dass die CDU bei der Rente ihre schützende Hand über das SPD-Projekt Rente mit 63 hält. Der Rentenwahlkampf von Olaf Scholz, Robin, der hat ganz offensichtlich schon mal bei der CDU Wirkung gezeigt.
Ja, Scholz wirkt präventiv, ja.
Wahnsinn. Und auch die Regelaltersgrenze, da agiert die CDU frei nach Adenauer, was interessiert mich, mein Grundsatzprogrammgeschwätz von gestern. Ich habe nämlich nochmal ins Grundsatzprogramm geguckt und da steht, wenn wir unsere Rente stabil und finanzierbar halten wollen, spricht viel dafür, dass die Lebensarbeitszeit für diejenigen, die arbeiten können, steigen muss und folglich die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Im Wahlprogramm aber heißt es jetzt, wir halten an der bestehenden gesetzlichen Regelung zum Renteneintrittsalter fest. Rentenkürzungen wird es mit uns nicht geben. Auch da wieder ein Eingehen auf Scholz, der ja der CDU genau das vorgeworfen hat.
Lustigerweise, als sie das Programm vorstellten, erlaubte ich mir den Ulk und schrieb jemandem aus dem inneren Kreis eine SMS, ist denn diesmal wieder die Mütterrente drin? Weil die vergangenen Bundestagswahlen wurden ja immer damit gestaltet, dass die Union Müttern, die vor vielen, vielen Jahren ein Kind bekommen haben, nachträglich einen Zusatzrentenpunkt rüberschieben will. angeblich, weil die gekränkt sind, weil für die jungen Frauen jetzt die Kitas ausgebaut wurden, die es für die damaligen Jahrgänge noch nicht gab. Ja, man könnte auch sagen, ein Geschenk direkt an die Klientel. Und als ich dann schrieb, diesmal keinen Mütterrentenpunkt, Smiley, schrieb mir der Mensch zurück, Sie sind doch kein Amateur, es kommt doch noch der Bayern-Plan. Also es steht zu befürchten, dass die CSU wieder eine Rentenextrawurst rausreicht. Ja. Some things never change.
Ist doch schön, dass in diesen Zeiten des Umbruchs es noch ein paar Dinge der Verlässlichkeit gibt.
Aber wir werden hier zu lustig. Dagmar, was hat dir denn bei der Union
gefehlt? Gegenfinanzierung. Also da werden Steuersenkungsversprechen gemacht in gigantischer Höhe. Also Experten haben ausgerechnet, wenn die alle umgesetzt werden, dann ist das ein Entlastungsvolumen zwischen 89 bis 99 Milliarden Euro im Jahr. Und wie das im Haushalt des Bundes und auch der Länder finanziert werden soll, dazu kein Wort im CDU-Wahlprogramm.
So viel Bürgergeld kann man gar nicht kürzen, ne?
Richtig, das ist ja der eine Punkt. Sie sagen dann immer, Sie gehen an das Bürgergeld ran, was ja mit 50 Milliarden Euro mittlerweile ausufernde Dimensionen erreicht habe. Und dann hat Friedrich Merz ja noch erklärt, das Ganze dient ja dem Wirtschaftswachstum und allein 1% Wirtschaftswachstum bringe 10 Milliarden Euro höhere Staatseinnahmen ein. Jetzt kannst du dir mal kurz ausrichten, wie sehr die Wirtschaft wachsen muss.
10%! So, bam! Das macht ja, aber Olaf Scholz hat uns ja auch Wachstumsraten wie den 60er Jahren. Ne? Also von
genau,
daher
da ist es das Wirtschaftswunder jetzt in der CDU-Variante. Ich finde, da liegt der Verdacht doch ganz nahe, dass die CDU darauf spekuliert, sich die Schuldenbremse, an der sie ja im Wahlprogramm noch festhält, von einem künftigen Koalitionspartner abhandeln zu lassen. Also nach dem Motto, Koalitionen erfordern immer auch einen Kompromiss und wir mussten leider bei der Schuldenbremse der SPD oder den Grünen entgegenkommen.
Was mich da wirklich ein bisschen traurig macht, um nochmal für eine kurze Sequenz in die Ernsthaftigkeit zu verfallen, ist, die haben tatsächlich diese Lehre Wolfgang Schäubles ausgeschlagen. Schäuble hat denen gesagt, macht keine Versprechungen, es wird so schwierig werden, wenn ihr wieder regiert, legt euch nicht noch zusätzlich Steine in den Rucksack in Form von Wahlversprechen, die ihr nicht halten könnt. Und sie haben sich wirklich heftig einfach in die andere Richtung entschieden. Ich meine, sogar die Forderung, die Mehrwertsteuer für Restaurantessen auf 7%, also wo Schäuble sie explizit gewarnt hat, haben sie wieder. Das ist schon, ja.
So, und dann habe ich mir ja auch wie du den lustigsten Satz aus dem CDU-Wahlprogramm rausgesucht. Der kommt aus dem Bildungskapitel. Da heißt es, wir stellen Anstrengung und Leistung wieder in den Mittelpunkt. Angefangen bei Kernfächern wie Mathe und Deutsch bis hin, Achtung, zu den Bundesjugendspielen. Also, die CDU will nicht nur die Renaissance eines Landes der Dichter und Denker, sondern auch Turnvater Jahn kehrt hier zurück.
Ja, richtig so. Es gibt Ehrenurkunden und Siegerurkunden und manche, so wie ich, haben nie eine gewonnen.
Wie Robin und Dagmar auf die Parteiprogramme der Grünen, der FDP und auch die der AfD schauen, das hören Sie auf thepioneer.de.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß keine besser als unsere Frau an der Wall Street, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Sie hat selbstverständlich die neuesten Nachrichten aus New York für uns also. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, zuletzt ging es ja ziemlich krass bergab. Das war doch ein richtiger Ausverkauf an der Wall Street. Haben sich denn die Kurse wieder erholt?
Naja, erholt wäre übertrieben, aber zumindest etwas stabilisiert. Die drei großen Indizes schlossen gestern alle unverändert, nachdem es über den Tag zunächst nach leichten Gewinnen aussah. Die Anleger müssen sich immer noch von dem Schock erholen, dass es nächstes Jahr wohl deutlich weniger Zinssenkungen geben wird als gedacht. Für den Dow Jones war es der 10. Verlusttag in Folge. Das gab es zuletzt in 1974, so eine lange Verlustserie. Gestern gab es aber zumindest ein paar positive Signale. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal stärker als erwartet und die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen sanken auch stärker als gedacht. Wir sehen also doch, dass die Wirtschaft sehr stark ist und eine etwas länger höhere Zinsphase doch ganz gut wegstecken kann. Schauen wir noch konkret auf ein paar Einzelwerte. Da gab es zum Beispiel bei Accenture plus 7% nach einem starken Quartalsergebnis, bei Micron dagegen minus 16% aufgrund eines enttäuschenden Ausblicks. Ölkonzerne wie Chevron und ExxonMobil fielen um bis zu 2% wegen fallender Ölpreise Und FedEx konnte nachbörslich um 10% zulegen nach der Ankündigung, eine Speditionssparte abzuspalten. Der Blick auf die Futures zeigt aktuell aber, dass wir heute auch wieder eher einen verlustreichen Handelstag vor uns haben. Wir brauchen also starke Nerven hier an der Wall Street, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Tom Cruise nicht nur für seine schauspielerischen Leistungen geehrt wird, sondern jetzt auch eine Auszeichnung der etwas anderen Art abgeräumt hat. Wir kennen den Schauspieler aus unzähligen Actionfilmen, zum Beispiel in der Rolle des Geheimagenten Ethan Hunt in Mission Impossible, der immer und immer wieder die Welt vor dem Untergang bewahrt. Wofür Tom Cruise auch noch sehr bekannt ist, die meisten seiner Stunts macht er selbst. Kein Stuntman, der Junge geht selber ins Risiko. Ob in schwindelerregender Höhe die Glasfassade des Burj Khalifa erklommen wird oder er an einem startenden Flugzeug hängt, dieser Tom Cruise kennt das Wort unmöglich offenbar nicht. Doch bevor er Ethan Hunt wurde, brachte eine andere Rolle seine steile Karriere ins Rollen, nämlich die des Kampfpiloten Pete Maverick Mitchell in Top Gun. Als cooler Navy-Elite-Pilot machte er die Lüfte unsicher und begeisterte die Zuschauer. Auch viele junge Menschen, die daraufhin gern zur Navy wollten. Denn nach dem Kinostart gingen die Bewerbungen für die Armee und insbesondere für die Navy durch die Decke. Da hat Tom Cruise also Rekrutierungsarbeit geleistet, ohne Bezahlung gewissermaßen. Und so schließt sich der Kreis. Seine jüngste Ehrung ist nämlich kein Golden Globe, kein Oscar, sondern The Distinguished Public Service Award, die höchste zivile Auszeichnung der US Navy, also der US Marine. Tom Cruise nahm den Preis stolz entgegen.
I appreciate everyone's dedication, and it's a true honor to represent them. And I'm just very proud.
Tja, von so einem Vorbild kann die deutsche Bundeswehr nur träumen. Unser Tom Cruise, der wird noch gesucht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass es viel zu viele Menschen gibt, die im Alter alleine sind und sich einsam fühlen. Umso herzerwärmender ist die Geschichte von Ursula Fritsch und Carlotta.
Ich freue mich, wenn sie kommt. Ich weiß, dass sie noch zur Schule geht und dass sie darum immer nachmittags kommt.
Gewonnen!
Ursula ist stolze 102 Jahre alt und wohnt in einem Seniorenheim. Die 8-jährige Carlotta kommt sie regelmäßig besuchen. Carlotta ist nicht ihre Enkelin, sondern einfach Ursulas Freundin, obwohl die beiden fast ein ganzes Jahrhundert Altersunterschied trennt, scheinen sie sich gesucht und gefunden zu haben. Die Lebenserfahrung der einen ergänzt die Neugier der anderen. Sie erzählen, sie lachen und spielen gemeinsam Brettspiele.
Wenn ich bei Frau Fritsch bin, komme ich halt einfach rein und dann reden wir kurz und dann spielen wir halt los.
Aber wie kommt es zu dieser ungewöhnlichen Freundschaft? Der Anstoß kam von der 8-Jährigen selbst. Sie wollte etwas Gutes tun und meldete sich freiwillig als Besuchsdienst im Altenheim. Das erzählt sie dem RBB.
Ich hatte schon ganz lange vor mit dem Altenheim, habe es dann irgendwann mit meinen Eltern erzählt. Die haben gesagt, ja, cool. Und dann haben wir hier eins gesucht, haben wir das hier gleich gefunden. Und dann, ja.
Die beiden genießen ihre gemeinsame Zeit. Ihre Geschichte macht aber deutlich, wie wichtig soziale Kontakte und Begegnungen für Ältere, aber vielleicht eben auch gerade für Jüngere sind. Deswegen schätzt die Ehrenamtskoordinatorin Kerstin Mildner Carlottas Engagement als so wertvoll ein.
Frau Fritsch ist sehr froh und dankbar. Sie bekommt wenig Besuch hier im Haus und zieht auch aus diesem Kontakt gerade zu so einem Kind ganz viel heraus. Sie ist freudig, sie bereitet sich darauf vor, sie nimmt es dankbar an, dass jemand Zeit mit ihr verbringt und ich glaube, dass es dazu beiträgt, ihre Lebensqualität auch zu steigern und sie fröhlicher zu machen.
Was als kleiner Akt der Nächstenliebe begann, ist zu einer besonderen Freundschaft gewachsen. Eine, die sagt, Freundschaft kennt kein Alter. Die Welt könnte mehr Carlottas und mehr Ursulas gebrauchen, mehr Lachen, mehr Miteinander. Dafür sind doch Freunde da. Dionne Warwick, Elton John, Stevie Wonder und Gladys Knight haben diesen Gedanken in ihrem Song aufgegriffen. That's what friends are for. Ich wünsche Ihnen einen feierlichen Start in dieses weihnachtliche Wochenende. Wir hören voneinander und zwar am Montag schon wieder mit dem Jahresrückblick. Freuen Sie sich drauf, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
For sure.